Ich habe heute eine Frage an dich, die ist ganz einfach. Ist dir wichtig, was Gott wichtig ist? Vielleicht ist deine erste Reflexantwort innerlich gleich, nein, natürlich ist mir wichtig, was Gott wichtig ist. Und gerade in dem Fall möchte ich dir ans Herz legen, hey, antworte nicht so schnell und lass diese Frage wirklich an dich ran. Ist mir wichtig, was Gott wichtig ist? Vor einigen Wochen, da habe ich die Kickoff-Predigt zu dieser Predigtreihe gehalten. Da habe ich eine ganz bekannte Stelle aus dem Matthäus-Evangelium vorgelesen. Ich lese euch das gerade nochmal vor. Matthäus, ich weiß gar nicht, 22, glaube ich, muss nochmal nachgucken. Vers 35 folgende. Nun versuchte ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Und hier habe ich damals einen Punkt gesetzt und einen Schwerpunkt gesetzt auf die Aussage, hey, das größte Gebot ist, liebe Gott mit allem, was du bist und mit allem, was du hast. Aber die Antwort Jesu ist in dem Text eigentlich noch gar nicht vorbei. Jesus spricht nämlich weiter und er sagt folgendes, also Vers 38, dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten, also deinen Chef, deinen Nachbarn, deinen Bruder, deinen Bundestagsabgeordneten, deine Kollegin und so weiter und so fort, wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses zweite Gebot ist ebenso wichtig wie das erste. Liebe Gott mit allem, was du bist, mit allem, was du hast. Kurz, bei Gott hat deine Nächstenliebe oberste Priorität. Ist dir das bewusst, dass für Gott genauso wichtig wie deine Liebe für ihn auch deine Liebe für deinen Nächsten, deinen Nachbarn, deine Mitmenschen ist? Die Frage ist, leben wir Christen so? Sind wir dafür bekannt, dass wir die Leute sind, die ihr Umfeld bedingungslos lieben? Die entscheidende Frage heute Morgen ist, bist du ein Staubsaugermensch oder bist du ein Zentrifugenmensch? Ich werde euch gleich erklären, was ich damit meine. Es gibt Menschen, die von ihrem Umfeld erwarten, dass sie glücklich gemacht werden. Also die Frage ist, wie kann mich mein Ehepartner, mein Freund, meine Freundin, mein Freundeskreis, wie kann ich meine Kirchengemeinde, mein Arbeitsplatz, mein Chef, wie können diese Leute mich glücklich machen? Das ist die große Frage. Und du saugst und du saugst und du saugst und du versuchst, Bestätigung, Annahme, Anerkennung und Liebe zu bekommen aus deinem Umfeld und dieses Liebesbedürfnis in dir zu stopfen. Aber das Problem ist, dieses Staubsaugerleben erfüllt dich nicht. Je mehr du dieses Staubsaugerleben lebst, desto leerer fühlst du dich. Genau das Gegenteil von dem, was du dir wünschst, ist das Resultat, wenn du als Staubsaugermensch lebst. Du suchst Annahme, Anerkennung, Zuspruch und Liebe, aber was du bekommst, ist Frust und Enttäuschung, weil die Menschen um dich herum dich am laufenden Band in unterschiedlichen Graden enttäuschen. Das Staubsaugerleben macht unglücklich. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist das Zentrifugenleben. Das Leben mit Jesus, wie Gott es für dich sich wünscht, ist ein Zentrifugenleben. Also vielleicht habt ihr schon mal eine Zentrifuge gesehen und ihr wisst vielleicht, wie eine Zentrifuge funktioniert. Und genauso funktioniert ein Zentrifugenleben. Ein Leben, in dem sich alles um Jesus dreht. Dieses Leben bewegt sich automatisch nach außen hin, in dieses Umfeld hinein, in dem du bist. Also ein Mensch, der Jesus liebt, wird automatisch dazu angetrieben, diese Liebe zu den Menschen in seinem Umfeld weiterzugeben. Du drehst dich um Jesus, du empfängst Liebe und du verteilst diese Liebe an die Menschen um dich herum. Das Resultat eines Zentrifugenlebens ist paradoxerweise, dass du nicht immer leerer wirst, obwohl du gibst, 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 sondern wahres Glück erfährst, weil Gottes Liebe durch dich hindurchfließt zu den Menschen in deinem Umfeld hin. Da gibt es eine ganz gute und passende Bibelstelle im Alten Testament, das Buch der Sprüche, Kapitel 11, Vers 25. Da steht, das haben wir vorhin schon in der Anmoderation gehört von der Jessie, eine segnende Seele wird reichlich gesättigt und wer anderen zu trinken gibt, wird selbst erquickt. Staubsauger oder Zentrifuge, das ist die Frage. Lass uns gerne einen Kommentar wenn du jetzt hier das online anguckst und diese Predigt im Nachhinein siehst, unten kannst du in die Kommentare reinschreiben. Schreib deine Fragen, schreib deine Anmerkungen, schreib deine Meinung. Wir sind sehr interessiert daran, was du denkst. Bist du Staubsaugermensch oder bist du Zentrifugenmensch oder bist du überhaupt einverstanden mit dieser Kategorisierung? Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns einen Kommentar hinterlässt, mit uns im Kontakt bleibst. So oder so, lasst euch ermutigen, Zentrifugenmenschen zu Ehre Gottes zu sein und ein Zentrifugenleben zu leben, das Jesu Liebe aus dem Zentrum eures Lebens nach außen trägt. 9 Wege, Gott zu lieben. Heute schauen wir uns Weg Nummer 6 an, Gott lieben durch Nächstenliebe. Aber was ist eigentlich gemeint, wenn wir von Nächstenliebe sprechen? Was ist gemeint in der Bibel, wenn Nächstenliebe erwähnt wird? Mein Vorschlag ist folgender. Nächstenliebe ist aus Gottes Liebe angetriebene Zuneigung zu anderen Menschen, die in Dienst mündet. Liebe und Zuneigung zu anderen Menschen, die in Dienst mündet. Mal Frage an dich. An welche Menschen erinnern wir uns am liebsten? Welche Menschen hinterlassen den größten Eindruck und den nachhaltigsten Eindruck in unserem Leben? Antwort: Es sind höchstwahrscheinlich auch die Menschen, die dir jetzt gerade in den Kopf kommen, Menschen, die Dienst und Nächstenliebe sich auf die Fahnen geschrieben haben. Mir fallen da Leute ein wie Mahatma Gandhi. Ob der jetzt Hinduist war oder Christ, ist ja erstmal egal. Sein Leben war sehr beeindruckend und seine Botschaft und wie er seine Botschaft in sein Leben integriert hat, war ein Leben des Dienstes. Oder Nelson Mandela, Mutter Teresa oder vielleicht einfach deine Eltern. Weil eigentlich müssen wir ja gar nicht so weit zurückblicken in der Geschichte und wir müssen auch gar nicht so nah, so weit wegschauen und irgendwelche fremden Leute uns vor Augen führen. Wir können ganz nah gucken und uns fragen, hey, gibt es eigentlich Menschen in unserem Umfeld, die uns auffallen, dass sie eigentlich Dienst und Liebe auf ihre Fahne geschrieben haben? Mir fallen da verschiedene Leute ein. Vielleicht sind es deine Eltern, die dich, als du Teenager warst, immer zu deinen Kumpels gefahren haben und oder vielleicht eine Jugendgruppe oder was auch immer und die dich ertragen haben, obwohl du vielleicht ganz normal als Teenager ein Kotzbrocken warst. Oder mir fällt ein Stefan Harm, den habe ich vorhin schon in Chill-In erwähnt. Ja, wenn ich ein Haushaltsproblem habe, mein Stuhl ist zu hoch oder meine Dusche tropft, dann kann ich den anrufen und dann kommt der und hilft mir, die Duschkartusche zu tauschen oder was auch immer. Oder ich denke an Marc Berton, der eigentlich noch keinen HDH-Umzug verpasst hat, weil er einfach ein Mensch ist, der seine Liebe zu Gott dadurch ausdrückt, dass er Menschen beim Umzug hilft, ganz praktisch. Oder meine Schwester Silke. Meine Schwester ist dafür bekannt, dass, wenn sie mit jemandem befreundet ist, dass man sie Tag und Nacht anrufen kann und sie steht auf der Matte, wenn jemand Hilfe braucht. Meine Schwester macht so Sachen wie im Stall übernachten bei Pferden, wenn ein Pferd krank ist von einer Freundin oder regelmäßig in den Stall, wenn wir beim Pferd bleiben, Stall fahren und den Mist raus mit der Freundin oder was auch immer. Sie ist übrigens auch eine tolle Babysitterin als Tante. Oder ich denke an Darius, der regelmäßig in Frankfurt Foodsharing mit Obdachlosen betreibt. Oder Barb, die uns HDH-Leiter regelmäßig, wenn wir im CVJM unser Leitertreffen haben, das Connect and Teach haben, mit wunderbarem, hervorragendem Catering versorgt. Gottes Liebe für die Menschen wird sichtbar, indem du ihnen deine Liebe gibst und schenkst. Gottes Liebe wird sichtbar in deiner Liebe. Und jetzt mal ehrlich, wäre das nicht genial, wenn die Menschen an deiner und meiner Nächstenliebe erkennen würden, dass wir zu Jesus gehören? Oder noch mehr, wäre es nicht genial, wenn diese Menschen durch unsere Liebe für sie erkennen würde, dass Gott sie liebt? Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass das Einzige von Bedeutung, was du im Leben von Menschen hier auf Erden hinterlassen kannst, über dein eigenes Leben hinaus, sind die Segensspuren im Leben von anderen. Das ist das Einzige, was du hier lassen kannst und was wirklich von Belang ist. Mahatma Gandhi, habe ich gerade eben schon erwähnt, der hat es folgenderweise ausgedrückt. Nur ein Leben, das im Dienst anderer steht, bringt Früchte. So von der Skala von 0 bis 10. Mal Hand aufs Herz. Du musst es keinem laut sagen, du musst es keinem verraten, aber von 0 bis 10. Wie sehr ist dein Leben von Nächstenliebe und Dienst an anderen geprägt? 0 bis 10, ganz ehrlich. Würde mich mega interessieren. Könnt ihr auch gerne unten, wenn ihr euch das traut, ist ja relativ anonym, uns eine Zahl hinterlassen in den Kommentaren. Nächstenliebe-Level Doppelpunkt 5 oder 8 oder 9 oder 2. Gott möchte durch dich die Menschen in deinem Umfeld mit seiner Liebe berühren, indem du sie liebst, indem du ihnen dienst. Die Frage ist, lebst du ein Zentrifugenleben und fließt Gottes Liebe durch dich zu den Menschen? So, ja, das ist die Frage, die müsst ihr für euch beantworten. Die musst du für dich beantworten. Wenn du sagst, ja, ich möchte tatsächlich mein Dienstlevel oder mein Nächstenliebe-Level steigern, mein Egoismus-Level senken in meinem Leben, habe ich jetzt in den nächsten Minuten ein paar ganz praktische Tipps und Impulse für dich, wie du dies in deinem Alltag vorantreiben kannst. Tipp Nummer 1. Bete für die Menschen, die dir auf den Zeiger gehen. Jesus sagt im Lukas-Evangelium, Lukas 6, Vers 28, bittet Gott um seinen Segen für die Menschen, die euch Böses tun, und betet für alle, die euch beleidigen. Lukas 6, Vers 28. Hey, wenn du jetzt überlegst, hey, wer geht mir auf den Zeiger, wer beleidigt mich regelmäßig, wer geht mir auf den Keks, da fallen uns doch allen wirklich einige Leute ein. Ich würde sagen, eine Handvoll kriegen wir relativ spontan hin. Such dir doch mal eine von diesen Personen, die dir jetzt spontan eingefallen sind, die dir auf den Zeiger gehen, die dir auf den Keks gehen. Such dir eine aus, nimm dir mal vor, eine Woche lang, jeden Tag, mal kurz für diese Person zu beten. Du musst nicht 10 Minuten beten, es reichen 10 Sekunden. G.K. Chesterton, ein guter Freund von Tolkien, der hat mal Folgendes gesagt. Die Bibel gebietet uns, unsere Nächsten zu lieben und auch die Feinde zu lieben. Wahrscheinlich deshalb, weil es in der Regel dieselben Leute sind. Geil. Ist einfach gut. Unsere Nächsten, unsere Feinde sind in der Regel dieselben Leute. Zweiter Tipp. Schweige doch, wenn du nichts Gutes zu sagen hast. Ist dein Chef manchmal nervig? Gibt es einen Kollegen oder einen Ehepartner, der ständig Fehler macht und dir damit auf den Keks geht? Dann kennst du wahrscheinlich diesen Drang, also ich kenne diesen Drang sehr gut, mit einer dritten Person über diese Person zu sprechen, um dich darüber auszutauschen mit der dritten Person, wie doof dieser nervige Mensch ist. Das nennt man dann Lästern. Im 1. Petrusbrief steht Folgendes. 1. Petrus Kapitel 2 und Kapitel 3. Hier ein Auszug. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Im Gegenteil. Segnet, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen erbt. Nimm dir doch mal vor, dein Lästerlevel zu senken und tatsächlich demütig Dritten gegenüber zu schweigen über die Doofheit von deinem Chef, deinem Ehepartner oder wem auch immer. Dritter Tipp, okay? Dritter und letzter Tipp. Diene deinen Mitmenschen ganz praktisch. Also wenn Nächstenliebe tatsächlich Zuneigung ist, die in Dienst mündet, dann ist praktischer Dienst an deinem Nächsten keine optionale Möglichkeit, sondern tatsächlich deine, in Anführungsstrichen, Pflicht als Christ. Es ist der Weg, um deinen Alltag zu prägen. Diene deinen Mitmenschen. Hier mal ein paar Möglichkeiten, wie du deinen Mitmenschen ganz praktisch dienen kannst. Vielleicht möchtest du mal drüber nachdenken, Quarantänehelfer zu werden. Vielleicht kennst du jemanden, der gerade in einer Corona-Quarantäne sitzt, dann biete ihm oder ihr doch an, für sie oder für ihn Einkäufe zu übernehmen. Ganz einfach, ganz praktisch. Und du kannst Gottes Liebe für diese Person in Form deiner nächsten Liebe übertragen. Oder schenke Zeit. Zeit ist tatsächlich das wertvollste Gut, das du zur Verfügung hast. Und vielleicht ist es einfach dran, dass Gott heute zu dir sagt, hey, schenk doch mal was von deiner Zeit. Verbringe Zeit mit einer Person, ob das über Zoom ist oder im Wohnzimmer, die gerade Nähe braucht, die Zuspruch braucht, die Trost und Ermutigung braucht. Oder schenke deine Expertise. Ich habe vorhin Stefan Harm erwähnt. Vielleicht kannst du etwas, das dein Nächster, dein Nachbar, dein Kollege, deine Freundin gar nicht kann. Und vielleicht wäre es eine Möglichkeit, in der nächsten Woche mal drüber nachzudenken, einen Behördengang mit zu übernehmen oder beim Streichen zu helfen, falls jemand gerade streichen muss, aber Rückenprobleme hat. Oder vielleicht ist Klempnern deine große Fähigkeit und jemand braucht deine Hilfe beim Austauschen von einem Wasserhahn. Oder nochmal eine andere Möglichkeit, biete doch jemandem in der Gemeinde mal Babysitting an. Du kennst, wenn du Teil von HDH bist, kennst du viele Eltern mit kleinen Kindern. Und Eltern mit kleinen Kindern haben das Problem, dass sie erstmal total eingeschränkt sind im Vergleich zu der Zeit vor den Kindern. Und vielen jungen Eltern geht es so, dass sie einfach mal eine Auszeit bräuchten. Vielleicht kannst du deine Babysitterdienste anbieten, damit vielleicht eine Mami oder ein Papi oder Mami und Papi zusammen sich Zeit nehmen können für sich oder für Zeit mit Gott oder zusammen in eine Hausgruppe zu gehen oder zusammen zu zoomen, statt sich um das Kind zu kümmern. Ganz praktisch, ganz einfach. Oder letzte Möglichkeit, werde Teil eines HDH-Teams. Gemeindefamilie kann sich nur dann gesund entwickeln und gesund weiterwachsen, wenn wir gemeinsam daran arbeiten. Gemeinde ist zum Gestalten da. HDH ist eine Mitmachgemeinde. Du kannst Gott deine Liebe ausdrücken, indem du deinen Geschwistern durch die Mitarbeit in einem Team dienst. Das ist total easy und kleiner Bonus, es macht auch noch Spaß. Ich möchte euch drei Teams ans Herz legen. Es gibt einmal Präsentationstechnik-Team bei HDH und das ist so kurz vorm Breakdown. Präsentationstechnik heißt, im Studio bei den Liedtexten mitzuklicken, damit die Leute vom Fernseher oder vom Bildschirm mitsingen können. Oder jetzt bei der PowerPoint-Präsentation während der Predigt weiterzuklicken. Oder eben im Präsenzgottesdienst, dass auch da die Liedtexte auf der Leinwand erscheinen. Wenn du also technikaffin bist und dich minimalst mit Computern auskennst und lernbereit bist in dem Bereich, dann möchte ich dich herausfordern, Teil des Präsentationstechnik-Teams zu werden, weil demnächst haben wir immer nur eine Person, die jeden Sonntag morgens und abends klickt und da ist und arbeitet und irgendwann dann auch sagt, hey, ich kann nicht mehr. Wenn du Teil von HDH bist, dann möchte ich dich challengen, da einzusteigen. Oder Aufbauteams. Unsere Aufbauteams sind momentan nicht so fett aufgestellt. Auch da kannst du ohne große Probleme mitarbeiten. Du kannst neue Leute kennenlernen. Es würde uns mega freuen, wenn du Teil eines Aufbauteams werden würdest. Meld dich bei uns über Instagram oder über Facebook oder per E-Mail. Oder das KIGO-Team. Die Kindergottesdienste haben wieder gestartet während des Präsenzgottesdienstes. Auch da brauchen wir deine Hilfe. Unsere Kids sind eine der wertvollsten, nein, eigentlich die wertvollste Sache, die wir als Gemeinde haben. Wir wollen denen einen richtig guten Kindergottesdienst bieten. Wir wollen den Eltern die Möglichkeit bieten, nicht nur eine Kinderbetreuung zu haben, sondern tatsächlich auch Menschen, die den Kindern helfen, den Glauben zu verstehen und auch im Glauben groß zu werden. Werde Teil des KIGO-Teams. Also, nur ein paar Beispiele. Es gibt also viele Möglichkeiten, Gott durch Nächstenliebe zu dienen. Die Frage ist, bist du bereit, Gottes Priorität zu deiner Priorität zu machen? Craig Rochelle ist einer meiner Lieblingsprediger und er hat in einer Predigt vor ein paar Wochen was gesagt, das hat mich total umgehauen, weil es einfach so stimmt. Wenn es dir wichtig ist, findest du einen Weg. Und wenn es dir nicht wichtig ist, dann findest du eine Ausrede. Wenn es dir wichtig ist, findest du einen Weg. Wenn es dir nicht wichtig ist, findest du eine Ausrede. Die drei Deluxe-Varianten unter den Ausreden aktuell sind Kinder, Corona, keine Zeit. Das ist aktuell, das sind so die Sachen, die man am einfachsten sagt. Das kenne ich von mir. Zeit, Kinder, Corona ist jetzt nicht so meine Lieblingsausrede, aber Zeit und Kinder, das ist schon, was einem schnell einfällt. Ich möchte dich herausfordern. Lass dich nicht zu schnell von diesen drei Ks, eins davon ist ein C, lass dich nicht zu schnell von diesen Ausreden überrumpeln und an dem Dienst, den Gott für dich und an der Nächstenliebe, die Gott für dich sich wünscht, hindern. Du bist dazu berufen, ein Zentrifugenleben für Gott zu leben. Und wenn du aktuell noch als Staubsauger agierst, dann rufe ich dich zur Umkehr und bitte dich, dass du überdenkst, ob du wirklich so weiterleben möchtest. Und möchte dich ermutigen, diesen Weg des Segens zu gehen, von dem wir in der Anmoderation gehört haben, jetzt auch hier in der Predigt. Wenn du ein Zentrifugenleben lebst, wird es dein Leben mit Freude erfüllen. Gott, wir sind alle noch nicht da, wo du uns siehst, Herr. Wir haben alle noch Luft nach oben in dem, was du dir vorstellst für unser Leben. Du liebst uns trotzdem, ob wir ganz am Anfang stehen oder schon weitergekommen sind. Das ist nicht der Punkt, Herr. Deine Liebe für uns ist bedingungslos. Aber Herr, in deinem Wort lesen wir, dass du uns immer mehr in das Ebenbild deines Sohnes Jesus Christus verwandeln möchtest. Und Herr, ich bete für uns, dass du das wahr machst, was in diesem Satz von Paulus drinsteckt. Herr, ich bete, dass du uns ein bereites Herz schenkst, uns immer mehr verwandeln zu lassen, nicht nur uns bestätigen zu lassen, nicht nur uns supporten zu lassen, nicht nur uns lieben zu lassen, nicht nur uns gut zureden zu lassen, sondern Herr, hilf uns auch, uns verändern zu wollen, verändern zu lassen von dir. Du möchtest, dass wir mehr und mehr Jesus reflektieren in diese Welt. Und das geht durch Staubsaugerleben halt leider gar nicht. Und es geht halt nur durch Zentrifugenleben. Herr, ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde, aber auch als Einzelpersonen rufst in so ein Zentrifugenleben, in ein Leben der Nächstenliebe, in ein Leben, das geprägt ist von Dienst. Herr, damit die Welt erkennt, dass du groß bist, damit die Welt erkennt, dass du sie liebst, damit die Welt erkennt, dass du ein guter und mächtiger Gott bist, damit die Welt erkennt, dass sie Hilfe braucht. Herr, ich bete für jeden, der heute Morgen hier zuschaut, der schon lange Christ ist, aber müde geworden ist. Ich bitte dich um neue Kraft. Ich bitte dich für jeden Christen, der enttäuscht wurde im Dienst, Herr, dass du ihn ermutigst, neu einzusteigen und nicht aufzugeben. Herr, ich bitte dich für jeden Menschen, der ganz neu dabei ist und noch gar nicht weiß, wie er dienen soll. Herr, gib ihm Menschen auf dem Weg, die ihm helfen können, ihren Dienst zu finden. Herr, ich bitte für jeden, der noch gar nicht, also der jetzt hier zuschaut und eigentlich gar nicht Christ ist und gar nichts mit dir am Hut hat. Ich bete, dass du deine Liebe offenbarst, dass du diesen Personen deine Liebe zeigst und dass du ihnen eine Begegnung mit dir schenkst. Jesus, wir wollen uns im Zentrum unseres Lebens um deine Liebe drehen und wir wollen diese Liebe nach außen tragen. Herr, schenke uns die Gnade, dass das in unserem Leben sichtbar wird. Amen. Wir werden jetzt noch ein Lied hören und dieses Lied, das Lied, nimm das, um das entweder zu beten oder zu hören. Nutz die Zeit, um zu antworten, Gott zu fragen, hey Gott, wie siehst du mich eigentlich? Wie siehst du das in meinem Leben? Wo stehe ich in deinen Augen? Liebst du mich? Vielleicht ist das die Frage, die du stellen musst. Liebst du mich? Und warte auf Gottes Antwort. Vielleicht musst du aber auch die Frage stellen, hey, wo kann ich andere besser lieben? Oder wo sollte ich in meinem Wertesystem oder in meinen Alltagsgewohnheiten Veränderungen vornehmen? Dann bete das, stell diese Frage und warte auf Gottes Antwort und reagiere darauf, was er sagt.